Bumm. Das den einmal. Nee, das ist der Flurlautsprecher, glaube ich. Oben kannst du ja runterregeln, aber ist egal. Hauptsache, den habe ich ausgemacht. Den habe ich ausgemacht. Der hier unten eben bei den Büchern. Okay, ich will nicht hinterm Tresen stehen, deswegen müsste ich so ein bisschen gucken. Ich habe immer gern nichts zwischen euch und mir. Bin gerne. Ich glaube, ich würde mir ein bisschen komisch vorstellen. Ich hätte Angst, da sind zwei Kuchen, dass ich in einen von denen reintrete. Ja, genau. Ich möchte noch mal so ein bisschen zurückgreifen auf das... hi, willkommen. Oben zum Saal, ja. Kelly, wenn du noch oben bist, kannst du die Tür zum Saal und zur Empore zumachen. Dann halt das hier nicht so runter. Das wäre nett. Wenn du die zumachst, dann haben wir keinen Durchzug mehr. Also die lassen wir ruhig auf. Ich möchte mal auf das letzte Quartal zurückgreifen, auf die Offenbarung. Und möchte nur einen einzigen, also von einem einzigen Text ausgehen. Ja, jetzt fühle ich mich ganz berühmt hier, wie auf einer großen Konferenz. Ja. Ja. Und ich lade euch ein, schon mal eure Bibel aufzuschlagen, Offenbarung 14. Offenbarung 14, dass ihr eure Bibel in Offenbarung 14 aufschlagt. Was steht in Offenbarung 14 ab Vers 6, ohne dass ihr reingeschaut habt? Ja, als guter Adventist weiß man das. Da ist die Drei-Engels-Botschaft. Und ich weiß nicht, ob ihr da schon mal so ein bisschen auch was drüber gehört habt. Offenbarung 14, eigentlich die Kapitel 12 bis 14, die bilden so das Zentrum der Offenbarung. Das ist ziemlich in der Mitte dieses Ganzen. Und in Offenbarung 14 haben wir so einen Höhepunkt. Das ist ja auch, das fand ich spannend, dass es endlich mal drin stand in der Lektion. Es ist ja eigentlich keine dreifache Engelsbotschaft, sondern eine 6+1-fache Botschaft. Es ist nämlich drei Engel. Dann kommt der in der Mitte, das nach dem Vers 14, das ist Jesus. Und dann haben wir nochmal drei Engel. Das ist eigentlich eine 7-Engel-Botschaft oder 7-Gottesboten-Botschaft. Und wenn ihr euch das so anschaut, ist es ziemlich dramatisch. Anfangs der erste Engel verkündet das ewige Evangelium, dann ist Babylon ist gefallen. Wir lesen dann nachher, wie das vor sich geht mit dem Fall Babylons. Dann kommen wir mit dem Zorn und dem Rauch der Qual. Und wir lesen ganz viel in der Offenbarung von Tieren und von Krieg und Aufstand und Gegenkrieg und Katastrophen und all diese Dinge. Ich könnte sagen, es tobt so ein Sturm in der Offenbarung. Und mitten im Auge des Sturms haben wir einen Vers. Vers 12. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Mitten im Sturm des Auges, so würde ich das mal sagen. Was heißt das? Als guter Adventist sagen wir sofort, jo, das sind die 10 Gebote, die Heiligen halten die 10 Gebote und die haben natürlich den Glauben an Jesus. Und es gibt nur eine Kirche, die 10 Gebote richtig hält, das sind wir. Und diesen Text nehmen wir, um zu rechtfertigen, weil wir den Sabbat halten, wir sind die Richtigen. Ganz davon abgesehen, dass die Juden ein anderes Gebot haben, was sie als das Wichtigere halten. Gerade auch im Kontext dieser ganzen Geschichte. Das ist nämlich das dritte Gebot, dass wir uns kein Bild machen sollen und es anbeten sollen. Und das bezieht sich ganz eng mit der ersten Engelsbotschaft, wo nämlich die Schöpfung, also Gott als Schöpfer dargestellt wird und das dritte Gebot gesagt, wir sollen nichts anbeten, was vom Schöpfer gemacht worden ist, sondern den Schöpfer selber. Aber da will ich gar nicht in diesem Hinsicht weiter drauf eingehen, sondern es gibt so eine kleine Regel, wie ich mit Bibeltexten umgehe, wenn ich mich damit befasse, überhaupt mit Texten. Ich mache das mal fest an einem Beispiel. Ich war in einer Gemeinde, die sehr stark vom russlanddeutschen Kontext geprägt war, also viele Aussiedler. Und die haben auch alle Deutsch gesprochen, aber die haben natürlich, das merkt man auch bei unseren, dass sie so einen Dialekt mitbringen. Dieser Dialekt kommt aus dem Schwäbischen, die in der Zeit Katharina der Großen, als die ganzen Vorvorfahren nach Osteuropa gegangen sind, haben sie halt diesen schwäbischen Dialekt und auch die schwäbische Sprachkultur der damaligen Zeit mitgenommen. Und ich kann mich gut erinnern, dass eine, so weiß ich, Nicole, die könnte in deinem Alter gewesen sein, die war, glaube ich, jünger noch als du, die hat eine Gottesdienstleitung gehabt und stand halt vorne und hat wunderbar den Gottesdienst geleitet. Ich glaube, es ist eine der ersten Male, die sie es gemacht hat. Und als der Gottesdienst zu Ende war, kam der Gemeindeleiter auf mich zu und sagte, das war unmöglich. Und ich, wie, was war unmöglich? Hat sie doch wunderbar gemacht, das war doch hervorragend. Und er sagt, sie hat gesagt, ich habe gefragt, erklär mir das. Und er sagte, sie hat gesagt, Gott ist toll. Jesus ist toll. Ja, du nickst schon, du verstehst schon, warum. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe gesagt, erklär mir das, was meinst du? Wir haben das in unserem Sprachgebrauch nur noch ganz rudimentär. Tollwut, da haben wir es drin. Aber im russlanddeutschen Kontext hat toll noch seine ursprüngliche Bedeutung gehabt. Du bist nicht ganz richtig in der Birne, du bist vollkommen durchgeknallt, nicht ganz richtig im Oberstübchen. Und zu sagen, Gott ist toll, das passt nicht. Ja? Gott ist großartig, aber niemals toll. Und dann ist mir so ein Kronleuchter aufgegangen. Wenn er das Wort verwendet hat, hat er etwas ganz anderes im Kopf gehabt, als wenn die Jugendliche das Wort verwandt hat. Ich habe jetzt gerade letzte Woche in Arnsberg noch ein schönes Beispiel bekommen. Da haben wir nämlich eine russlanddeutsche Geschwister, die erzählte mir, sie hatte dasselbe Problem. Als sie neu in die Gemeinde kam, sagte der Greg, ach, hat sie nach vorn genommen und hat gesagt, toll, dass du hier bist. Und für sie war das, bin ich in der richtigen Gemeinde? Sie erzählte nochmal, dann war sie eine Zeit lang in Urlaub gewesen oder krank, ich weiß es nicht. Und dann sagte er, nahm er sie nach vorne, nahm sie in den Arm, das ist eine ganze Liebe. Nahm sie in den Arm und sagte, oh, wir haben dich so vermisst. Als sie das erzählte letzte Woche, habe ich immer noch nicht verstanden. Und dann sagte sie, also, wir hatten früher Kühe. Und wenn wir die gemolken haben, dann hat die mit ihrem Schwanz hin und her geschlagen und dann konnte es sein, dass ich vermistet wurde. Und sie ist nach Hause gegangen, hat ihre Tochter angerufen und gesagt, hat sich erstmal komplett ausgezogen, als sie nach Hause gegangen. Alle Klamotten in die Wäsche, ist in die Dusche gegangen, ja, und hat dann ihre Tochter angerufen und hat gefragt, sag mal, das hat der gesagt. Und die hat die ganze Zeit im Gottesdienst, war ihr unwohl, weil sie dauernd guckte, wo bin ich schmutzig, ja. Was ich euch damit deutlich machen soll, wir verwenden oft Worte, aber es hängt davon ab, nicht jeder, wenn du das Wort toll nimmst, kann das was anderes bedeuten, als wenn ich es nehme. Und mit dem Wort vermisst hätte ich nicht mal gedacht. Ja, also nicht im Entferntesten. Aber ich kann mir vorstellen, vielleicht hat es ja irgendwas ursprünglich mal mit Mist zu tun. Ja. Und darum ist es wichtig, sich anzuschauen, wenn jemand etwas sagt, wie meint er das, oder anzuhören, zu fragen, wie meinst du es selber? Ich habe euch da schon ein paar Mal drauf aufmerksam gemacht, aber ich weiß nicht, ob es jemand getan hat und ich möchte euch gerne auf eine kleine Reise mitnehmen, eine Sprachreise. Der Johannes hat nicht nur die Offenbarung geschrieben, der hat ein Evangelium geschrieben und drei Briefe. Und ich bin hingegangen und habe mal geschaut, wenn der Johannes das Wort Gebote verwendet, was meint er damit? Und ich habe alle Texte rausgesucht, die es im johannäischen Schrifttum gibt. Ich werde nicht ganz alle mit durchgehen, weil es wiederholt sich teilweise, aber wer das möchte, ich habe ungefähr 20 Exemplare mit, wo ich alle Texte ausgedruckt habe, im Wortlaut auch. Das sind 3 DIN-A4-Seiten, mehr ist das nicht. Vielleicht gibt es ja 20 Leute. Ich habe in jedem Gemeinden welche mitnehmen wollten. Das heißt, es können 20 Leute von mir auf jeden Fall nachher bekommen, wer das möchte, um das selber nachzulesen, was ich hier euch heute erzähle. Weil ich das ganz wichtig finde, nicht nur auf den Armin zu hören. Ich habe die Elberfelder Übersetzung ausgewählt, weil sie es am texttreuesten wiedergibt. Ich selber bin aber ins Griechische gegangen, um noch genauer zu sein. Schauen wir uns an erstmal eine Offenbarung. Da gibt es nur 2 Texte, in denen das Wort Gebot vorkommt. Das ist der, den wir gerade gelesen haben, Offenbarung 14,12. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Und das ist das berühmte 12. Kapitel, wo dann fast dasselbe, nur ein bisschen anders formuliert, nochmal steht. Das Kapitel 12, Vers 17, da ist das mit dem Drachen, der zornig über die Frau wurde und er ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft. Und jetzt kommt Vers 17, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu bewahren. Das sind die einzigen beiden Stellen, die in der Offenbarung, wo das Wort Gebote oder Gebot vorkommt. hilft uns nicht ganz weiter, um zu verstehen, was meint denn der Johannes, weil das Wort steht ohne Erklärung da. Und darum gehen wir in das johannäische Schrifttum. Und wir haben zwei Gruppen, wo dieses Wort vorkommt. Johannes verwendet dieses Wort nämlich sehr häufig. Das Wort Gebot oder Gebote oder auch Gebiten, das Verb, was sich von Gebot ableitet. Im Griechischen ist das wirklich noch deutlicher die Ableitform. Und darum habe ich ein, zweimal auch das Verb mit drin. In den Texten, wo ich die ja mitnehmen könnt, wie ihr wollt, sind auch die Verben auch mir alle mit drin. Und das eine Mal ist in Bezug auf Jesus wird das Wort Gebot oder Gebote verwandt und das andere Mal in Bezug auf uns. Ich möchte mir gern erstmal in Bezug auf Jesus das mit euch anschauen und dazu lade ich euch ein, Johannes 10, Vers 18 aufzuschlagen. Wir machen heute ein bisschen Bibelarbeit. Ihr müsst ein bisschen blättern. 10, Vers 18. Jesus redet davon, dass er sein Leben für seine Schafe lässt. Das ist der Kapitel 10 ist das von dem guten Hirten. Und ich lese mal Vers 18. Niemand nimmt es von mir, also sein Leben, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot, hier haben wir es, habe ich von meinem Vater empfangen. Also Gebot heißt in diesem Zusammenhang in Bezug auf Jesus, er hat ein Gebot, nämlich sein Leben für uns zu lassen und wieder lebendig zu werden und uns dadurch die Brücke zum Vater zu bauen. Welche Übersetzung hast du? Das ist eine moderne Übersetzung, ja. Deswegen für so eine Sache, was ich jetzt mache, ist ganz wichtig, eine texttreue Übersetzung zu nehmen, sonst funktioniert es nicht. Und darum habe ich euch, für die es nachlesen möchten, eben nach der Elberfelder Übersetzung das auch vorbereitet. Er hat also vom Vater das Gebot bekommen, sein Leben zu lassen. Er hat noch ein weiteres Gebot gekriegt und das finden wir im 12. Kapitel, ganz am Ende. Da sagt er am Abschluss seines öffentlichen Wirkens, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen soll und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Man könnte das also so zusammenfassen, den zweiten Teil als Gebot. Jesus formuliert das auch an anderer Stelle. Er sagt uns oder hat uns gesagt, was der Vater ihm mitgeteilt hat. Dies ist das Gebot. Jesus, der Gottvater spricht zu Jesus und was er von ihm hört, das soll er uns sagen. Das hat er die 3,5 Jahre gemacht, als er hier auf Erden gewirkt hat. Das war der zweite Teil, wie das Gebot sich auf Jesus bezieht. Hören auf das, was der Vater sagt und das wiedergeben, was er ihm gesagt hat. Und dieses Gebot, also das Wort quasi, was er von Gott gehört hat, ist ewiges Leben. Das wissen wir. Und im 14. Kapitel lesen wir noch einen dritten Aspekt, auch ganz am Ende des 4. Kapitels. 14. Kapitel, Vers 31, der letzte Vers. Aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie der Vater mir, ja mir das Verb, geboten hat. So steht auf und lasst uns hier fortgehen. Hier haben wir es im doppelten Sinne. Es bezieht sich darauf, dass er sich jetzt in den Garten Gethsemane gehen wird, um dort bald verhaftet und hingerichtet zu werden. Aber es ist auch etwas, was wir noch anders im Johannesevangelium finden. Im 5. Kapitel steht es nicht im Sinne von Gebot, aber da heißt es, Jesus sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe, Kapitel 5, 19 und 20, und der Vater zeigt dem Sohn alles, was er tun soll, und der Sohn tut alles, was der Vater ihm zeigt. Und da steht auch noch, und er wird ihm noch viel Größeres zeigen, nämlich, dass er sein Leben geben wird. Also Gebot, wenn wir das sind drei Aspekte, wo das in Bezug auf Jesus vorkommt, dass er sein Leben für uns lässt, dass er uns sagt, was der Vater ihm mitgeteilt hat und dass er tut, was der Vater ihm zeigt. Das sind die drei Aspekte, wie im Johannesevangelium das Wort Gebote in Bezug auf Jesus verwandt wird. Jetzt schauen wir uns an, Und dazu müssen wir als erstes, weil das eine gewisse Steigerung drin ist, mal kurz das Johannesevangelium verlassen und in den ersten Johannesbrief hineingehen. Erster Johannesbrief, irgendwo im Neuen Testament, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, vor oder nach der Offenbarung, vor oder nach dem Hebräerbrief. Erster Johannesbrief. Und jetzt kommen wir in Bezug auf uns, auf die Gläubigen. Was heißt Gebot oder Gebote im Johannischen, bei Johannes in Bezug auf uns? Erster Johannesbrief, viertes Kapitel. Und da nehmen wir den Vers 21. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Ziemlich klar und deutlich. Also da braucht man nicht viel diskutieren. Das ist das Gebot, was Jesus uns gegeben hat. Wir sollen unseren Bruder lieben. Die Schwestern brauchen wir nicht lieben. Doch, natürlich auch. Wir sollen natürlich Brüder und Schwestern lieben. Das wiederholt er, ich werde das nicht vorlesen, aber das wird im zweiten Johannes wiederholt, im ersten Kapitel Vers 5, könnt ihr das auch nochmal lesen. Aber vielleicht lesen wir es doch. Nun bitte ich dich, Herrin, nicht als schreibe ich dir ein neues Gebot, sondern das, was wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Dieses Gebot hat Jesus aber im Johannesevangelium noch erweitert. Ja? Johannes 13, Vers 34. Wir sind jetzt wieder im Evangelium. Wir springen ins Evangelium zurück. Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit auch, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Das heißt, Jesus erweitert das Gebot. Wir sollen nicht einfach nur einander lieben, sondern er sagt sogar, wie wir einander lieben sollen, nämlich so, wie er uns geliebt hat. Das ist schon der Hammer. Das heißt, letztendlich, wenn wir einander lieben sollen, wie er uns geliebt hat, dass wir bereit sind, unser Leben füreinander zu lassen. Fängt schon damit an, dass wir einander besuchen, ne? Und die Kranken besuchen und ähnliche Dinge. Muss ja gar nicht so weit gehen. Und ich lade euch ein, dass wir in den nächsten Paralleltext da noch anschauen, weil das wird nämlich hier nochmal ein bisschen spannend. Wir gehen ins 15. Kapitel. Und ich lese ab Vers 10 oder ab Vers 9. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wenn ich die Gebote meines Vaters gehalten habe, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand, als dass er sein Leben für seine, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ihr nennt mich nicht mehr Sklaven. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles, was ich vom Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Warte mal, ich muss bis Vers 17, ja. Ihr habt nun nicht mich erwählt, sondern ich euch und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit ihr, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Ich muss gerade eins nochmal gucken. 12, 14, 17. Ah ja. Jetzt weiß ich. Also, hier haben wir denken natürlich immer, wenn wir einfach mal weglassen, was wir sonst haben, und wir blind nur im Kontext, also wir haben ja sehr schnell, wer mich liebt, hält meine Gebote. Hier von dem Text her bisher steht aber nur, was von dass dieses Gebot damit gemeint ist, dass wir einander lieben sollen, wie Jesus uns geliebt hat. Und wenn wir etwas weiterlesen, passiert etwas ganz Spannendes. Vers 21. Aber dies alles werde ich euch, 21 werden sie euch tun, um meines Namens willen, denn sie kennen euch nicht, kennen nicht den, der mich gesandt hat. Bin ich im richtigen Kapitel? Nein, ich muss ein Kapitel davor, ich bin im falschen Kapitel. 14, 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst, aber nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält mein Wort nicht. Und das Wort, das ihr gehört habt, ist nicht mein, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Ich lese mal nochmal, damit es deutlich wird. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Das ist sprachlich genau gleich, auch im Griechischen. Gebot halten und Wort halten ist genau dasselbe. Und das ist genau das Gleiche, was Jesus getan hat. Der Vater spricht zu ihm, das, was er hört, sagt er weiter. Der Vater zeigt ihm, gebietet ihm, was er tun soll. Er selber macht das auch. Und Jesus sagt, wer seine Gebote hält, der ist es, der auf ihn hört und das sagt und tut, was er von ihm gehört hat. Das schließt natürlich die 10 nicht aus, aber es ist viel mehr. Wir sehen in Bezug auf Menschen, also auf uns Menschen, drei Dinge auch, die hier im Johannesevangelium uns mitgeteilt werden. Erstens, oder im Johannesbrief, wir sollen einander lieben. Gebot heißt einander lieben. Zweitens, Gebot heißt einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Drittens, Gebot halten und Wort halten ist dasselbe, ist synonym im Johannesevangelium. Das heißt, so wie Jesus, genauso wie Jesus auf den Vater gehört hat und gesagt hat, was der Vater mitgeteilt hat, so wie Jesus gesehen hat, was der Vater getan hat und das getan hat, so sollen auch wir auf das Wort Jesu und des Vaters und des Geistes hören und es weitergeben. So sollen wir das, was wir wahrnehmen von Gott, auch tun und ja, auch einfach tun. Ist schon mal ein bisschen anders als das, was wir sonst so im Kopf haben. Wir werden gleich noch da zurückkommen, was das dann auch mit Offenbarung 14,12 zu tun hat und dem Kontext und wie das in einem ganz anderen Licht das erscheinen wird, wenn wir diesen Gedanken mit hineinnehmen, dass Gebot viel umfassender und größer gemeint ist, als zu sagen, das sind die 10. Sehen wir gleich noch. Wir haben ja noch einen zweiten Aspekt in diesem Text. Hier ist das Ausharren der Heiligen, die die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren, beziehungsweise in Offenbarung 12 steht ja, hier ist das Ausharren derer, die die Gebote Gottes und das Zeugnis Jesu haben. Ich möchte erstmal vom Zeugnis ausgehen. Auch das ist ein Wort, was sich bei Johannes ganz häufig findet. Besonders eben in den Evangelien, weil es geht im Johannesevangelium, gibt es so ein paar Themen, die sich wie so ein roter Faden durchziehen. Und ein Thema ist, in welcher Vollmacht, Jesus, tust du, was du hier tust? Wer gibt dir das Recht, das zu machen? Und es gibt immer die Frage nach dem Zeugen. Und da lade ich euch ein, in Johannes 5 mit mir zu gehen. Das ist genau nach dieser Geschichte, nachdem er den Kranken am Teich Bethesda geheilt hat, an dem er erzählt, dass er nur tut, was der Vater ihm zeigt. Die Juden sind ziemlich stinkig oder sauer auf ihn. Und da sagt er ab Vers 31, wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Hier geht's los mit dem Zeugnis. Ein anderer ist es, der von mir zeugt. Und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, dass er von mir zeugt. Ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Also das Wort Zeugnis taucht hier unendlich viel auf. Ich aber nehme nicht Zeugnis von Menschen an, sondern dies sage ich, damit ihr errettet werdet. Also erster Zeuge quasi für die Vollmacht Jesu ist Johannes der Täufer. Jener war die brennende und scheinende Lampe, ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Ich aber habe das Zeugnis das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Jesus sagt also noch einer, der voll zeugt davon, dass er die Vollmacht hat, diese Dinge zu tun. Das sind die Werke. Ich habe immer so eine kleine Fußnote. Jesus sagt, ihr werdet noch größere Dinge tun als die, die ich getan habe, weil ich zum Vater gehe. Wie wollen wir größere Dinge tun, als Jesus sie getan hat, wenn er schon die Werke brauchte, um als Zeugnis für das, was er tat, wenn wir sie nicht tun? Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Also noch jemand, der Zeuge ist für Jesus, Gott der Vater. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, denn dem, den er gesandt hat, habt ihr nicht geglaubt oder glaubt ihr nicht. Also das nächste Zeugnis ist, dass Gott zu Jesus selber gesprochen hat. Hier haben wir es wieder, auch das Gebot ist, dass ich, was der Vater mir mitteilt, euch weitergebe. Und es kommt noch eins, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Und das entscheidende Zeugnis auch noch ist dieses Buch hier, was von Jesus zeugt. Das ist auch Gottes Reden und das haben wir glücklicherweise fest aufgeschrieben und können uns immer wieder neu an diesem orientieren. Es werden also hier allein in diesem kurzen Abschnitt eine ganze Menge Zeugen genannt. Johannes der Täufer, es werden die Werke, die Jesus getan hat, als Zeuge genannt für Jesu Vollmacht. Es wird der Vater im Himmel selber genannt und es wird die Bibel genannt als Zeugnis. Im 15. Kapitel haben wir noch zwei und die sind auch für uns auch noch sehr wichtig. Und das passt zu dem mit dem Gebot und Wort. Da heißt es in Kapitel 15, Vers 26, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Das passt mit dem, was Jesus sagt. Ein Teil des Gebotes, also dieser Bedeutung Gebot ist, Gott, Jesus, Heiliger Geist redet zu uns und wir sollen das weitergeben. Und er sagt, genau das wird passieren, auch durch euch wird der Heilige Geist oder zu euch wird der Beistand der Heilige Geist sprechen und auch ihr werdet dann meine Zeugen sein. Aber auch ihr zeugt, ist dann Vers 27, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Und das ist auch noch ein Zeugnis, die Erfahrung, die wir mit Gott machen. Die Erfahrung, die jeder von euch Einzelne gemacht hat, sind Zeugnisse für Gott. Und sind Zeugnisse dafür, weil wir hatten vorhin im Bibelgespräch bei uns die Frage, na wie ist denn das? Ja? Es ist ja mal leicht zu sagen, ich treffe jemanden und der will überhaupt nicht seine Meinung ändern. Mit dem kann man gar nicht diskutieren. Aber ich habe auch Punkte, wo ich meine Meinung nicht ändern will. Und wo ich nicht bereit bin zu diskutieren. Und genau. Aber da könnte trotzdem jemand, es kam dann ja, wenn jemand anders was, zum Beispiel im Bereich, wo bist du? Da. Bereich Gesundheit. Da kann man ja diskutieren eventuell. Aber in Bezug auf Jesus, dass ich glaube, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dass Jesus für mich der Weg zu Gott ist, zum ewigen Leben, dass ich das glaube, weil es in diesem Buch steht, ich gebe keine Argumente wie für gesunden Lebensstil. Selbst da kann man diskutieren. Ja? Also Gesundheitsfragen, sind die Pillen richtig oder nicht richtig oder gut. Aber das ist einfach eine Überzeugung. Ich kann nur meine Überzeugung zwar nicht mit Argumenten zementieren, aber ich kann sie mit Erfahrungen, die ich mit Gott mache, untermauern und verstärken. Und jede neue Erfahrung, die ich mache, hilft mir, dass mein Zeugnis, also mein Glaube, mein Vertrauen in Gott stärker wird. Und dann, jetzt kommen wir zurück zu unserem Text in Offenbarung 14, 12 und da bleiben wir jetzt auch in der Zielgeraden. Ich bin im falschen Kapitel, ich wundere mich gerade, warum ich das nicht finde. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Jetzt kommen wir zum Glauben wieder zurück und ich bleibe erstmal kurz bei dem Wort bewahren. Also Gebote kann ich halten, aber bewahren Glauben kann ich bewahren. Aber Gebote eher ist komisch. Also das Wort bewahren in Bezug auf Gebote ist, wenn wir die 10 im Kopf haben, eine seltsame Aussage. Wenn wir aber jetzt alles zusammennehmen, ich versuche mal den Sack so ein bisschen zusammenzubinden, was wir bisher gelesen haben und jetzt auch, wenn Zeugnis heißt, das ist der Vater, der spricht, das sind die Erfahrungen, die ich mit Jesus mache, das ist, dass ich Gott in einer persönlichen Beziehung begegne, dass ich dann in diesem Buch begegne, dass dadurch mein Vertrauen in Jesus gestärkt wird, dann ist das das Gleiche wie Glauben. Das ist synonym. Es ist austauschbar, das Wort Zeugnis und Glauben. Wenn Gebote heißt, das ist Gottes, also es ist einerseits, dass wir einander lieben sollen, so wie Jesus uns geliebt hat, das ist andererseits, und das überschneidet sich wieder mit dem Zeugnis, dass Gott direkt mit uns reden möchte, direkt mit uns kommunizieren möchte, eine direkte Beziehung mit uns haben möchte, dass er möchte, dass wir das, was er uns sagt, dem vertrauen und danach handeln, dann ist es auch synonym. Im Griechischen und Hebräischen gibt es, also im biblischen Hebräischen und Griechischen gibt es eine Sprachkonstruktion. Manchmal machen wir das auch im Deutschen. Ich erzähle dir was und weil ich sicher gehen will, dass du es auch verstanden hast, sage ich es dir nochmal. Meistens sagen sie mit den gleichen Worten. In der Bibel sind die aber sprachlich schöner. Gerade in den Psalmen, wenn ihr mal schaut, die sagen etwas und wiederholen das Gleiche sofort wieder, nur mit anderen Worten. Das ist etwas, um es deutlich zu machen und richtig zu betonen. Das heißt, Glauben bewahren, die Gebote bewahren, den Glauben bewahren, Gebote halten, Zeugnis festhalten. Das meint letztendlich alles dasselbe. Gott möchte in einer lebendigen Beziehung mit uns sein. Und er wünscht sich, dass wir ihm vertrauen und dass wir mit jeder neuen Erfahrung, die wir mit Gott machen, dass die Beziehung noch stärker wird. Und jetzt binden wir den Sack richtig zu. Ich habe gesagt am Anfang, die Offenbarung, gerade das 14. Kapitel und dieser Vers 14, Vers 12 ist wie das Auge im Sturm. Und mitten in diesem Auge im Sturm sagt Jesus der Gemeinde, Leute, vertraut mir. Vertraut meiner Führung, die ich einerseits euch in diesem Wort gegeben habe, aber ich will auch direkt, das mache ich ja gerade in der Offenbarung, redet er ja direkt, in diesem Fall als Mittler Johannes, aber er redet direkt zu uns und sagt, vertrau mir und halt fest an all den Erfahrungen, den Zeugnissen, denen du hast, den Erfahrungen, die du mit mir im Leben gemacht hast, weil der Sturm ist noch nicht zu Ende, wir sind im Auge, es geht gleich weiter, damit du durchhältst. Und ich finde, das ist ein ganz großartiger Vers, den Jesus uns hier mitgibt. Es geht nicht einfach um das, ich habe die richtigen Gebote. Die sind mit drin, na klar, die sind hier in dem Buch mit drin. Aber es ist viel, viel mehr. Und das gibt mir Kraft in jedem Sturm, es gibt auch kleine Stürme, die wir im Leben haben, durchzuhalten. Dass ich festhalte an einem lebendigen Gott und nicht an einem toten Gott. Einen lebendigen Gott, der auch durch dieses Buch lebendig zu mir spricht. Einem lebendigen Gott, der direkt zu mir spricht. Und manchmal kann es ganz schräg sein. Die Geschichte mit dem Bürgermeister habe ich euch mal erzählt oder habe ich die euch nicht erzählt. Als ich in Schlangen war, war ich in meiner Gebetszeit und hatte den Eindruck, dass Gott ganz klar zu mir spricht und sagt, du gehst zum Bürgermeister. Und diesen Bürgermeister stellst du jetzt folgende Frage. Ob er jemand hat, der mit ihm regelmäßig für seine Arbeit und für ihn betet. Habe ich das schon mal erzählt? Wem habe ich schon erzählt? Die habe ich schon mal erzählt? Insgesamt? Okay, dann erinnere ich euch nur daran. Wer weiß nicht? 2, 3. Ich mache sie nur ganz kurz für die, die sie schon kennen. Das ist komisch, wenn du sowas hörst. Und dann zu vertrauen und danach zu handeln. Ich habe den Bürgermeister einmal gesehen, sonst nie. Und ich bin halt hingegangen, dann trotzdem, er hat so eine Bürgermeister-Sprechstunde gehabt und hatte noch was zu regeln mit ihm. Und dann habe ich ihn gefragt, ich habe eine ungewöhnliche Frage. Und er sagte, was denn? Und habe ihn genau das gefragt. Ich sagte, er hat eine schwierige Aufgabe, ob er jemand hat, der regelmäßig mit ihm für seine Arbeit und für ihn betet. Und er sagte auch, so eine Frage hat mir noch keiner gestellt. Und ihm dann angeboten, habe gesagt, ich möchte das gern machen. Und das, was ich jetzt erzähle, habe ich damals nicht erzählt. Wie Gott das vorbereitet hat. Wisst ihr, wo der Bürgermeister aufgewachsen ist? Der Bürgermeister ist in in der Obergeschosswohnung in der Adventgemeinde aufgewachsen. Da hat er seine Kindheit verbracht. Das heißt, er kannte die Adventisten in seiner Kindheit her. Das heißt, er hatte schon von seiner Kindheit her zumindest einen positiven Eindruck von den Adventisten bekommen. Und das war, glaube ich, mit ein Auslöser, dass er gesagt hat, ja, will ich. 2 Wochen später. Und ich bin 1 Jahr lang der Seelsorger des Bürgermeisters des Ortes gewesen. Dann war meine Zeit zu Ende und seine auch. Gott zu vertrauen kann manchmal ganz schön schräg sein. Aber es ist gut, es zu tun, weil es neue Erfahrungen gibt, neues Hören und das Vertrauen stärkt, um in diesem Auge im Sturm durchzuhalten. Hier ist das Ausharren derer, die die Gebote Gottes und den Glauben Jesus bewahren im Sturm des Lebens. Amen.